Ja, vielen Dank. Mein Name ist Olaf Knopp, ich bin Geschäftsführer der Ware Group und ich möchte heute die aktuellen Entwicklungen des React Frameworks Map Components vorstellen oder auch ein bisschen auf Map Components überhaupt eingehen, weil es noch ein ziemlich neues Projekt ist und vielleicht viele wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Ja, Map Components, wir nennen es The Next Generation WebGIS. Damit muss ich erstmal anfangen, um das zu erläutern, was ich damit meine. Das geht für uns in erster Linie darum zu zeigen, dass Map Components für eine andere Form von WebGIS gedacht ist, als das vielleicht in zurückliegender Zeit bei uns zumindest sehr stark im Fokus stand. Also eher dieses portalartige, sehr zentralistische, sehr monolithische System. Ich spreche in dem Zusammenhang, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, immer etwas vom Post-Inspire-Zeitalter. Also das heißt, das Zeitalter, in dem es nicht darum ging, die Daten zu sammeln, übereinander zu legen, sondern darum ging, Daten für ganz spezielle Anwendungszwecke aufzubereiten und darzustellen. Und das ist das, was im Vordergrund steht für Map Components. Vielleicht erstmal ein paar Rahmenbedingungen. Was ist Map Components tatsächlich? Ich hatte es schon gesagt, es ist ein React-Framework. Es ist also im Prinzip eine React-Library für MapLibre. MapLibre, kennen Sie sicherlich, ist die Open-Source-Variante sozusagen von Mapbox, mit der wir sehr viel tun und das steht da auch sehr im Vordergrund. Das heißt, es geht also hier in erster Linie um Vektorteils, mit denen wir arbeiten möchten. Das heißt, es geht sehr viel um clientseitige Bearbeitung, um clientseitige Visualisierung, um clientseitige Speicherung und weniger um eine große backendlastige Infrastruktur, wie sie klassischerweise eine komplexe GDI eben mit sich bringt oder zum Beispiel auch eine Datenbank. Es programmiert, wie gesagt, in React. Wir haben TypeScript jetzt mittlerweile umgesetzt und wir werden auch Python verwenden in erster Linie, um einige Backend-Funktionalitäten umzusetzen, also zum Beispiel Benutzerverwaltung, Diensteverwaltung, solche Sachen. Warum haben wir Python genommen? Um es ganz flapsig zu sagen, damit auch GIS-Leute mitprogrammieren können. Python ist halt die Programmiersprache in GIS für uns und es war für uns einfach plausibel, um diesen Zusammenschluss auch mit den aktuellen Entwicklungen in QGIS natürlich zu gewährleisten, da auf Python zu setzen. Ganz zentral ist so diese Aussage, die da steht, jede Komponente ist selbst dafür verantwortlich, was sie in der MapLibre-Instanz verändert. Das heißt also, es geht nicht darum, irgendwie eine zentrale Infrastruktur aufzubauen, wo also eine Steuerungseinheit drin ist. Ich nehme jetzt mal, das liegt bei uns auf der Hand, den MapBender als Beispiel, wo eine zentrale Steuerinstanz drin liegt, wie ein Layer-Tree, der also verwaltet, was dargestellt, was im Layer-Tree drinsteht, was gedruckt wird, was wem gehört und so weiter. Sondern es geht darum, dass jede Komponente sich selber verwaltet, ihre Informationen, die sie bereitstellt, also zum Beispiel, welche Dienste sind geladen, welche Layer sind geladen, zur Verfügung stellt und die Komponenten, die damit arbeiten möchten, sich das abholen, wenn sie es brauchen. Wenn ich die Komponente nicht haben möchte, dann muss ich sie halt auch nicht nehmen. Das heißt also, unser Ziel ist es, einen Baukasten zu bauen, in den ich alles das reinbauen kann, was ich brauche und alles das, was ich nicht brauche, auch gar nicht erst mit installieren muss oder mitbringen muss, im Sinne eines Wegkonfigurierens, sondern ich habe es halt gar nicht dabei. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich kann sehr, sehr leicht Komponenten austauschen. Ich kann sehr, sehr leicht meine eigene Komponente einbauen. Ich kann sehr leicht einzelne Komponenten updaten, ohne die zentrale Software updaten zu müssen. Weil wir kommunizieren über ein einheitliches Format. Und solange dieses Format beibehalten wird, kann ich im Prinzip auch meine eigene Komponente bauen mit irgendwas anderem als React. Hauptsache, sie kommuniziert korrekt. Das heißt also, unser Ziel ist es, die Abhängigkeit zwischen den Komponenten auf ein Minimum zu reduzieren. Ich kann nicht so sehr in die Technik gehen heute, weil der technische Projektleiter von dem Projekt gerade in einem Polizeieinsatz irgendwo in Berlin festhängt. Ich habe ihm doch gesagt, es wird mal so weit kommen. Okay, also das heißt, wie sieht sowas dann aus? Ich habe eine MapLibre-Instanz, ich habe meine Komponenten drumherum, die Komponenten stehen für sich selber oder die Komponenten kommunizieren vielleicht untereinander und ich habe meine individuelle Komponente irgendwo daneben, die auch nur mit den Komponenten kommuniziert, für die mit denen sie kommunizieren muss. Also ein konkretes Beispiel ist, ich habe verschiedene Funktionalitäten drin, also Messen, Feature-Info, was weiß ich, solche Sachen, die wir so kennen, ein Zeichentool. Und ich möchte aber natürlich das in irgendeiner Weise orchestrieren. Das heißt, ich möchte also, dass die sich gegenseitig ausschalten, dass wenn das an ist, das ausgehen kann. Diese ganzen Dinge, die man so kennt aus dem Web ist. Und da muss ich natürlich dann unter Umständen etwas drumherum bauen. Das wäre dann auch eine Komponente, die dann eben wiederum andere Komponenten steuert. Aber ich muss es nicht nehmen. Ich kann die auch einfach nebeneinander setzen, wenn ich sowieso nur ein Tool habe. Aber da komme ich gleich nochmal so ein bisschen zu, was unser Ziel eigentlich ist. Ja, was sind die Eigenschaften von Map Components? Es ist halt ein deklarativer Ansatz. Das ist jetzt ein bisschen technisch, wenn der gewünschte Zielzustand der Anwendung beschrieben wird und dann wird eben das dementsprechend verändert. Das ist keine objektorientierte Programmierung mehr, sondern deklarative Programmierung. Ich hatte es schon geschrieben, jede Komponente hat eine bestimmte Aufgabe, die sie verändert in der MapLibre-Instanz. Also das heißt, ein Layer lädt, Farbe ändert, einen Druckrahmen aufzieht, solche Dinge halt. Und sie steuert das halt selber für sich. Die Kommunikation mit dem Gerät, also zum Beispiel so einem mobilen Device, erfolgt also ausschließlich über die Browser-Schnittstelle. Das heißt also, wir arbeiten komplett mit den ganzen Schnittstellen, die ein Browser mittlerweile, und das ist auch das, wo Map Components darauf abzieht, mittlerweile bereitstellt. Browser haben sich ein bisschen verändert. Ich weiß, vor 10 Jahren war es noch schwierig, aus dem Browser heraus etwas auf der Festplatte zu manipulieren. Und heute haben die Browser ihr Local Storage, heute können die Browser in bestimmte Bereiche reinschreiben. Der fragt mich, ob ich aufs GPS zugreifen darf, auf die Kamera, was weiß ich was, und das nutzen wir halt einfach alles. Das heißt also, die Auslieferung auf ein mobiles Gerät erfolgt dann einfach über einen Browser und wenn ich dann halt offline oder online bin, kann ich die gleiche Anwendung benutzen, weil meine Anwendung komplett im Local Storage läuft des Browsers und deswegen zum Beispiel auch als Progressive Web App einfach abgespeichert werden kann. Also das heißt, ich kann eine mobile Anwendung ausliefern, einfach über einen Browser. Ich kann die gleiche Anwendung nehmen, die ich im Büro habe, an meinem Schreibtisch, kann ich mir auf mein Handy laden, gehe damit in den Wald, kartiere irgendwelche, was weiß ich was, Wildverbisse. Und wenn ich da keinen Empfang habe, ist egal, und dann gehe ich wieder zurück und sobald ich Empfang habe, lade ich das Delta wieder hoch. Also das ist so der Use Case. Das heißt also, kein Medienbruch. Es ist im Prinzip egal, ob ich online oder offline bin. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der MapLibre-Funktionalität. Also wir laden diese Vektorteils, wir laden GeoJSON ins Local Storage hoch und den Rest machen wir dann halt im Client vorne. Das heißt, wir brauchen also nicht zwingend eine Datenbank als Backend. Das heißt, Map Components funktioniert eben auch offline. So, wer braucht Map Components? Das sollen zwei Balken sein, die so nach rechts und links höher werden. Ich habe mal diese beiden Sachen miteinander korreliert. Das eine ist die individuelle Funktionalität und das andere ist die Menge der Layer und Dienste. Wohlgemerkt nicht die Menge der Daten. Also am Anfang stand da Datenmenge drin, aber das ist natürlich egal. Die Menge der Datensätze ist egal. Sondern die Menge der Layer und Dienste. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sehr, sehr viele Layer und Dienste, die vielleicht wie in so einem Stadtplanportal sehr, in sehr, sehr großen Mengen in einem Layer-Tree dargestellt werden, aber eben zum größten Teil nur dargestellt werden. Das heißt, es geht darum, standardkonforme Dienste zu überlagern, es geht darum, Informationen zu geben, zu Beauskunftungen, all solche Dinge zu tun. Wir nennen das bei uns immer gucken und drucken. Also das, was viele GIS-Leute in Behörden, in Firmen halt tun. Sie brauchen ganz bestimmte Informationen, sie brauchen ein WebGIS, klicken da rein, suchen einen Standort, drucken sich den aus, laden sich die wichtigen Informationen zu und dann war das im Prinzip der Anwendungsfall. Editiert wird dann vergleichbar so wenig. Die andere Seite sind die, was ich eben meinte mit diesem Next Generation WebGIS, was wir momentan eben zunehmend ja haben. Nicht nur in unserem klassischen GIS-Umfeld, sondern im ganzen App-Umfeld. Das heißt, wir haben sehr wenig Daten, vielleicht nur einen Hintergrunddienst und ein Fachdatum, was ich haben möchte, meine Leitungen. Aber mit den Leitungen möchte ich meine hochspeziellen Dinge tun. Also das heißt, ich möchte die editieren, erfassen, bearbeiten in irgendeiner Form. Ich möchte da Fotos dranhängen. Ich möchte was, was ich damit machen. Ich möchte, weiß ich nicht, Hausanschlüsse pflegen damit. Brauche also sehr, sehr viel individuelle Funktionalität da drin, weil das eine Anwendung ist, die an meinen Anwendungsfall angepasst ist. Und an der Stelle macht es in unseren Augen keinen Sinn, eine riesen Infrastruktur mitzunehmen, die ich am Ende gar nicht mehr brauche, weil ich brauche eigentlich nur ein Viereck mit einer Karte und einem Editiertool. So. Und also Spezialanwendungen oder halt, was wir dann sogar, so dieser Begriff Consumer GIS, also das heißt, einfach nur eine kleine Anwendung, auf der ich irgendwie ein Foto, was ich gemacht habe, visualisiere, also gar nicht von GIS-Spezialisten benutzt wird, sondern eine Anwendung, die zum Beispiel im Rahmen von einer App oder so etwas visualisieren soll. Das sind so die beiden Extreme und für uns ist eben Mapgon Bones in diesem Bereich angelagert, also das heißt in dem Bereich, in dem hochindividuelle Funktionalität mit einem speziellen Datensatz zum Beispiel oder wenigen speziellen Datensätzen durchgeführt werden soll. Und es geht weniger darum, da jetzt riesen Layer-Trees auf dem Handy mitzunehmen, sondern es geht darum, genau die Daten dabei zu haben, die ich halt brauche. So, wie funktioniert das jetzt? Ich will jetzt, gehe jetzt nicht so sehr in die Technik, nur dass man sich so ein bisschen vorstellt, wie das dann vom Look and Feel her wäre. Die zentrale Komponente, die wir haben, ist der Map-Kontext. Das ist also die Stelle, an der Instanzen und Komponenten registriert werden. Und die erfolgt dann automatisch, wenn ich meine erste Map-Libre-Komponente dazufüge. Damit habe ich also sozusagen meine App erzeugt. Das wäre dann einfach eine leere Webseite, sozusagen. Und dann füge ich halt meine erste Komponente dazu. Und habe dann halt sowas wie so eine Karte. Das heißt, man sieht das an der Stelle schon. Das ist also einfach die Map-Karte. Da ist dann so ein Sidepane jetzt drin. Wir haben dann fürs Mobile haben wir eine Pane, die sich von unten rein lädt. Das ist auch responsive. Da ist jetzt so ein Header drin. Das ist also alles konfigurierbar. Und dann packe ich halt daneben Nav-Tools, also meine Navigationstools. Und dann habe ich halt die Navigationstools auf der Karte. So, und dann ist es aber eben wichtig, dass Karte und Navigationstool im Prinzip, auch wenn sie zusammengehören, rein programmtechnisch eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sondern alles eben nur über diese zentrale Web-Kontext-Komponente kommuniziert. Naja, und so geht's dann halt weiter. Ich habe jetzt hier so ein Messen-Tool und so ein PDF-Export und dann bekomme ich halt automatisch das eben eingefügt. Kann dann messen, das sieht man jetzt nicht so richtig gut auf dem Rhein, das sind ja so ein paar Punkte, doch, da sieht man es. Oder ich kann hier so ein PDF aufziehen und kann dann hier halt ausdrucken. Das sind jetzt erstmal normale GIS-Funktionalitäten, es geht mir nur darum, diese Herangehensweise zu zeigen. Und so funktioniert das halt weiter und hier ist dann halt so eine Kombination, hier ist das, sind also Daten hinzugefügt worden. Das heißt, das ist also ein GeoJSON-Layer mit Stromzapfsäulen und ein ganz normaler WMS-Layer als Kartenhintergrund. Und um das herum, weil anders kann ich es nicht verwalten, kommt dann diese Layerless-Component, die das halt steuert. Auch die ist wieder optional. Und dann bekomme ich halt eben meine Layerless da oben drin und ich habe dann halt Daten da drin. Und jetzt an der Stelle ist es dann halt so, die Daten sind dann als GeoJSON auch im Client geladen und können dann eben clientseitig dementsprechend bearbeitet werden. Kurz mitschreiben? Nee, ich weiß nicht, die Folien werden, glaube ich, rausgegeben. Also von daher hoffe ich, dass die, dass man sich die dann noch nehmen kann. Ja, wir haben auch schon ein paar Anwendungen damit gebaut. Das sind so klassische Anwendungsfälle, die uns so für Map Components vorschweben. Zum Beispiel hier interkommunale Mobilitätsströme, also ein sehr, sehr kleiner, also sehr, sehr kleine Datenmenge. Es geht also um Mobilitätsströme von einem Kreis in andere, Pendlerverkehr. Die kann man dann schön darstellen. Das heißt, hier brauche ich keine komplexe Ressourcenverwaltung im Hintergrund, kein Repository, sondern das ist halt eine schicke kleine Anwendung. Netzvisualisierung haben wir für einen Kunden gemacht. Online und offline, also als mobile Anwendung und als Desktop-Anwendung. Oder hier, das ist eine Anwendung, die auch gefunden werden kann im Internet, die ist öffentlich. Da geht es um die Darstellung von Flächen, auf denen Biokraftstoff angebaut werden könnte. Das muss bekannt gegeben werden. In Berlin gibt es keine, fand ich interessant. Und das sind, wie gesagt, auch Anwendungen mit einem Luftbildhintergrund WMS und dann den speziellen Daten vom Kunden obendrauf. Mehr Informationen findet man auf diesem Katalog. Wir haben da so ein bisschen diese IKEA-Idee, war das am Anfang. Das heißt, ich ziehe mir irgendwas zusammen aus meinem Katalog. Also ich habe das Bild vom Wohnzimmer oben und dann sehe ich, das ist das Sofa so und so und der Tisch so und so. Das ziehe ich mir da zusammen und dann kann ich mir da meine Anwendung sozusagen daraus zusammenbauen. Auf dem Katalog gibt es auch ein paar Demo-Anwendungen. Hier, das haben wir auch bei uns am Stand vorhin gezeigt. Kraftwerke, das ist mal so ein Dashboard, Kommunikation zwischen Diagramm, Karte und Liste. Hier sind 3D-Daten drauf, die ich dann eben auch kleinzeitig verändern kann, also Transparenz verändern, Höhe und Breite und sowas verändern kann. Solche Sachen. Was wir ganz schick finden, ist die Map-Components-Dokumentation. Das heißt, die kann man sich also online angucken. Da findet man dann für jede der Komponenten die Codebeispiele, kann in der Demo auch Variablen verändern, gucken, was passiert und kann das dann einfach sehr leicht implementieren. Dann sieht man, das sind alles nur so kleine Schnipsel. Neue Webseite haben wir, das Ganze ist auf GitHub, wir haben einen Twitter-Account. Dann ganz kurz noch, was steht an im Moment? Ganz im Vordergrund stehen die Backend-Komponenten, das heißt, wir brauchen ein gewisses User-Management, wir werden da LDAP oder Active Directory oder solche Dinge verwenden. Wir überlegen, eine optionale Konfigurationskomponente einzuführen. Wie gesagt, unser Ziel ist es nicht, eine Anwendung zu bauen, die von jemandem implementiert werden kann, der nicht programmieren kann. Aber sie muss nicht unbedingt immer High-End programmiert werden. Das heißt, wir überlegen gerade, ob es eine zentrale Möglichkeit gibt, diese Konfigurationsskripte zu steuern. Wir brauchen natürlich mehr Funktionalität und mehr Features, eine umfassende Digitalisierung, eine Kopplung an alle Sensoren, Mobile, mehr schicke Demos und all solche Dinge. Und damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.
Zu hören? Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage. Ich komme ja aus der Fernerkundung und wir nehmen da so schwere Rasterdaten auch gerne mal mit ins Feld oder so. Kann man das da, macht das da Sinn? Also könnte man hier,
also das, ich lese immer bloß Web Map Service, aber das ist ja schon sehr komprimiert, aber könnte man auch Map Coverage Services einbinden oder?
Also die Daten könnte man auch offline dann halt mitnehmen. Also die Handys geben das mittlerweile ja, ermöglichen das ja mittlerweile. Wir haben Demo-Anwendungen gebaut mit mehreren zig Gigabyte Rasterdaten im Hintergrund. Das dauert natürlich ein bisschen, bis sie aufgeladen werden und manche Handyverträge reichen auch nicht mehr aus. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann funktioniert's. Ja.
Okay. Dann eine Frage aus dem Publikum. Was genau ist der Unterschied zu React Geo von Terrestris und MapStore 2 in Klammern Geo Solutions? Wo sind die Vorteile und Nachteile?
Ja, jetzt bräuchte ich den verhafteten Kollegen. Also im Detail, also ich kann höchstens sagen, was wir für uns als Vorteile sehen. Und das ist dieser ganz klare deklarative Ansatz, dass ich also wirklich alles frei kombinieren kann und nicht irgendwie einen Sockel runterladen muss, mit dem ich überhaupt erst anfangen muss, sondern, also mein React haben wir alle nicht erfunden, ist der moderne Ansatz, wird im Moment gemacht, von daher ist das sicherlich da jetzt nichts Innovatives, sondern was bei uns, glaube ich, das Innovative ist oder die Idee, die dahinter steht zumindest, ist dieser deklarative Ansatz, also das heißt, dieses absolute Baukastenprinzip.
Und dann eine zweite Frage aus dem Publikum. Warum nicht Open Layers? Oder geht auch Open Layers, da ja alles isoliert in Components ist?
Es geht auch Open Layers, ja, natürlich. Also im Moment liegt unser Fokus auf den Vektorteils, ganz klar. Aber wir werden also auch sicherlich eine Open Layers-Komponente machen, ja.
Gut, haben wir vielleicht noch hier im Raum eine Frage, die gestellt werden möchte? Nein? Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause bis 17 Uhr und dann hören wir den nächsten Vortrag über den QS Web Client.